Seit einigen Jahren kann man einen Wandel beobachten bei kirchlichen Hilfswerken. Immer häufiger werden jetzt rassistische Stereotype in Bildern für Spendenkampagnen hinterfragt. Können Sie sich vielleicht noch erinnern, was dafür der Auslöser war oder wann das angefangen hat?
Ich kann nicht für alle christlichen Hilfswerke sprechen. Ich arbeite bei Miserior und uns begleitet das Thema insofern schon lange, dass wir schon lange bemüht sind, keine Elendsbilder zu zeigen. Also diese typischen Bilder, die man vielleicht kennt, Hungerbäuche oder solche Sachen, sondern wir bemühen uns, und das würde ich sagen, bestimmt seit mindestens 20 Jahren oder noch länger darum, Menschen in ihrer Würde zu zeigen. Wir haben allerdings gemerkt, dass wir in den letzten, sag ich mal, 5-6 Jahren auch mit unserer Bildsprache kritische Anfragen von außen bekommen haben. Und zwar einfach ganz oft von People of Color, die eben gesagt haben, die Darstellung von schwarzen Menschen, von Menschen of Color auf Spendenplakaten sind rassistisch. Und in den letzten 2 Jahren und vielleicht jetzt nochmal mit dem Höhepunkt, dass die Black Lives Matter Bewegung hier in Deutschland auch so ein bisschen im Mainstream angekommen ist, findet das mehr Gehör. Und wir können schon feststellen, dass in diesem Jahr eigentlich nicht nur bei kirchlichen Hilfswerken, sondern insgesamt bei vielen Nichtregierungsorganisationen diese Debatte um Rassismus, um koloniales Erbe, um koloniale Wurzeln der Entwicklungszusammenarbeit an Fahrt aufgenommen hat.
Aber Ihrer Einschätzung nach, dann würde das bedeuten, da stehen diese Organisationen eher am Anfang auch noch?
Das auf jeden Fall. Also das Thema Rassismus, das überhaupt zu benennen und als Kategorie für die eigene Arbeit zu sehen, das ist absolut ein neues Phänomen. Und da sind wir wirklich ganz am Anfang, und das ist auch überhaupt noch nicht allgemein gut bei allen Mitarbeitenden zum Beispiel.
In Ihren Texten betonen Sie, dass es nicht Halt gemacht werden kann und auch bei Strukturen im Inneren angesetzt werden muss. Können Sie darauf näher eingehen?
Ja, also Spendenwerbung oder Plakate, das ist ja erstmal nur das, was wir nach außen geben. Aber wenn wir uns mit dem Thema Rassismus, koloniales Erbe beschäftigen, dann geht das ja an den Kern unserer Arbeit. Also man muss ja sagen, dass einfach die Arbeit der Hilfswerke oder das, was wir heute als Entwicklungszusammenarbeit bezeichnen, das ist ja eine direkte Nachfolge, muss man sagen, aus dem Kolonialismus entwachsen. Hätte es keinen Kolonialismus gegeben, würde es diese ganzen Organisationen heute nicht geben. Allein das anzuerkennen ist, glaube ich, schon mal ein erster Schritt der Erkenntnis. Und dann müssen wir eben schauen, wenn das denn so ist, welches Erbe führen wir denn eigentlich unbewusst in unseren Strukturen weiter und wie können wir das ändern? Also vielleicht 2 konkrete Beispiele. Das eine ist natürlich, wir sprechen immer so schön von Geber- und Nehmerorganisationen. Also Miserior ist eine Organisation, die schickt keine Leute irgendwo hin, sondern wir arbeiten quasi nach dem Antragsprinzip. Das heißt, lokale Organisationen entwickeln Projekte und fragen bei uns um Finanzierung nach. Aber natürlich ist dann Miserior die Organisation, die über die Bewilligung dieser Projekte entscheidet. Und in ihrer großen Mehrzahl sind die Mitarbeiter von Miserior natürlich weiße Männer und Frauen aus Deutschland. Das heißt, wir haben eben auf der einen Seite die Entscheidungsmacht, die finanzielle Macht, die Entscheidungsmacht, die Gestaltungsmacht zu definieren, was ist der Entwicklung, das ist ja auch so ein schöner Begriff, förderlich und was fördern wir und was fördern wir nicht. Und das ist natürlich weit weg von unserem Anspruch zu sagen, wir möchten eine Partnerschaft auf Augenhöhe realisieren. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, vielleicht ein zweites Beispiel, wenn ich mir jetzt die Struktur der Mitarbeitendenschaft anschaue, bei allen Hilfswerken, dann kann man eigentlich sagen, das unterscheidet sich nicht von den Universitäten. Da ist es wahrscheinlicher, dass ich irgendwie eine schwarze Putzfrau treffe, als dass ich eine schwarze Referentin oder eine schwarze Abteilungsleiterin treffe. Da haben wir natürlich dann auch wieder dieses einen strukturellen Rassismus, der sich dahingehend niederschlägt, dass gewissen Leuten eben durch Einstellungskriterien zum Beispiel Zugangschancen versperrt werden. Insgesamt ist ja so diese sogenannte Eine-Welt-Szene oft sehr weiß geprägt, weil man es sich natürlich ja, weil das oft Leute sind, die sind viel gereist, die können sich auch mal leisten, irgendwie ein unbezahltes Praktikum irgendwo zu machen. Die haben vielleicht schon mal einen Schüleraustausch gemacht in einem Land des Südens. Ja, das können sich natürlich nur bestimmte Menschen leisten. Dann haben wir eben diesen sogenannten Freiwilligendienst. Das ist kein Programm, was jemanden voll finanziert. Also da gibt es natürlich Lebenshaltungskosten, aber die reichen eben nicht, um wirklich so ein Jahr durchzustehen. Das heißt, wer kann sich das leisten? In der Regel sind das natürlich junge, weiße Mittelschichtsmenschen. Und da gibt es noch irgendwie viele weitere Beispiele, aber insofern reproduzieren wir im Prinzip einen strukturellen Rassismus. Und das ist der Job, jetzt irgendwie da ranzugehen und zu schauen, wie können wir das ändern. Und da gibt es natürlich viele konkrete Möglichkeiten.
Und können Sie da gleich weitermachen und uns dazu ein paar erzählen?
Ich fange noch mal kurz bei diesem Freiwilligendienst an. Da gibt es halt eine Sache, die wir jetzt bei einer Serie angefangen haben, seit einigen Jahren, dass wir so ein Reverse-Programm anbieten. Das heißt, wir schicken also nicht nur junge Menschen aus Deutschland in Projekte in Bolivien, Tansania oder Indien, sondern wir schicken zum Beispiel auch Freiwillige aus Kolumbien oder Indien in Projekte in Deutschland, wo die im Prinzip das Gleiche machen, was eben Leute aus Deutschland dort machen. Die arbeiten damit, die machen eine Lernerfahrung, die bringen ihre Expertise ein. Und das ist für mich eigentlich ein schöner Ansatz, um solche kolonialen Muster aufzubrechen. Das andere wäre, wenn wir über Kirche sprechen, was ich wichtig finde, ist, dass wir ja in Deutschland einfach ganz viele Gemeinden of Color oder migrantische Gemeinden haben. In der Regel sind das sogar die irgendwie deutlich lebendiger und aktiver sind als die deutschen Gemeinden, die Alteingesessenen. Und da zu schauen, wie kriegt man da eigentlich, wie kann man da zusammenarbeiten? Diesen Gedanken der Weltkirche, der mir ja eigentlich gut gefällt. Ja, wie kriege ich den dann eigentlich schon hier in einer Stadt wie Aachen hin? Das wären so ganz konkrete Ansatzpunkte. Dann natürlich die dickeren Bretter sind, wie kommen wir denn jetzt eigentlich raus aus dieser Machtposition, dass Weiße über die Verteilung von Geldern entscheiden, die in den Süden gehen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man eben Gremien von Organisationen mit Menschen aus dem Süden zum Beispiel auch besetzt. Dass man gezielt versucht, Menschen in Leitungspositionen zu bekommen, schwarze Menschen, Menschen of Color. Dass man Zugangsvoraussetzungen ändert. Muss eigentlich jede Stelle, die ausgeschrieben wird, die die ein bisschen auf Referentenebene zum Beispiel, brauche ich da unbedingt einen akademischen Hintergrund? Muss ich Auslandserfahrung haben? Vielleicht brauche ich das auch nicht. Sondern wenn ich andere Leute ansprechen möchte, meine Belegschaft diverser haben möchte, dann muss ich eben auch nochmal schauen, kann ich die explizit einladen? Vielleicht sage ich auch einfach, ich möchte eine gewisse Quote an Menschen haben. Und ich schreibe explizit aus, dass ich Menschen, schwarze Menschen oder Menschen mit migrantischem Hintergrund suche. Das passiert im Moment alles nicht, sondern die Ausschreibungen sind im Prinzip so, dass sich da vor allem eben weiße, deutsche Mittelschichtsleute angesprochen fühlen. Ja, insofern gibt es viele kleine Mosaiksteinchen von einfach bis schwierig. Und es gibt einfache Dinge, die auf der Hand liegen. Es gibt dicke Bretter, die man bohren kann und muss. Aber es ist einfach Zeit, jetzt dran zu gehen und das zu machen. Weil ich glaube, dass sonst einfach dieses ganze Konzept von Nichtregierungsorganisationen, Hilfswerken sich relativ schnell überlebt hat, weil es nicht mehr mit der gesellschaftlichen Realität übereinstimmt.